Hallo und herzlich willkommen bei deinem, unserem Podcast Herz-Bauch-Bindung, der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Ja, in der heutigen Podcast-Folge darf ich gemeinsam mit Maiko Adfaul über das Thema Homöopathie sprechen. Als Homöopathin mit eigener Praxis in Ludwigshafen ist sie Expertin für die homöopathische Behandlung von Beschwerden in der Schwangerschaft, aber auch der Behandlung von Neugeborenen und Kindern. Ich hoffe sehr, dass du durch unseren Dialog einen Einblick in das Thema Homöopathie findest und wir schon im Vorfeld einige Fragen klären können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei dieser Podcast-Folge.
Dann sollen wir dann gerade damit mal anfangen, dieses erste Thema, was Sie geschrieben haben, Behandlung von Beschwerden in der Schwangerschaft mit Homöopathie.
Genau.
Gut, ich denke, das ist auch für die meisten am greifbarsten wahrscheinlich. Ne?
Ja, oder am attraktivsten, ne? Weil genau wie Sie ja gesagt haben, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, wenn man eben so kritisch ist und drüber nachdenkt, was man dem Kind, dem Ungeborenen möglicherweise antut, wenn man konventionell behandelt.
Gut, dann würde ich vielleicht grundsätzlich vorschlagen, dass Sie einfach in ein paar Sätzen mal grob Homöopathie umreißen. Ich denke, das können Sie einfach besser als ich. Also wenn man das grob umreißen kann, aber einfach für alle, die jetzt irgendwie das mal gehört haben, also von Bach, keine Ahnung, von Rescue-Tröpfchen
ja.
Und denken, das ist Homöopathie, aber das ist es ja gar nicht, ne?
Ja, genau. Also es gibt so zwei Arten von Homöopathie. Das eine ist die sogenannte klassische Homöopathie. Da geht es im Prinzip darum, dass man immer mit einem einzelnen Mittel arbeitet und in der Vielzahl der Arzneien, die einem klassischen Homöopathen eben zur Verfügung stehen, das ähnlichste Mittel raussucht. Und zu dem ähnlichsten Mittel sage ich gleich noch was. Das ist nämlich das Prinzip der Homöopathie. Das andere, was man genauso Homöopathie nennt, ist die Komplexmittelhomöopathie. Das heißt, verschiedene Firmen, die experimentieren damit und mischen mehrere Arzneien in eine Flasche als Tropfen oder auch als Globuli. Und damit muss man dann eben keine genaue Anamnese machen bei dem Patienten, sondern man kann je nach Indikation das richtige Kombinationspräparat für sich selbst raussuchen. Da braucht man eigentlich keinen Therapeuten dazu. Ne? Vorteil ist, dass es viel unkomplizierter ist und Nachteil ist, dass es nur manchmal klappt. Ne? Weil die Arznei möglicherweise, die der Patient genau bräuchte, halt einfach nicht dabei ist, ne? In dem Pool. Oder manchmal stören sich die Mittel auch ein bisschen gegenseitig. Genau. Und das Ähnlichkeitsprinzip, also das Prinzip der Homöopathie, das kann man wirklich, eigentlich ist es ein ganz normales Naturgesetz. Und zwar macht der Körper immer eine Gegenwirkung von der Einwirkung, die auf den Körper passiert. Sprich, wenn man eine Hand in kaltes Wasser taucht und die andere daneben legt, dann ist natürlich nach einer gewissen Zeit die eingetauchte Hand sehr kalt und die nebendran Normaltemperatur. Das ist die Erstwirkung, also das ist die Wirkung von außen auf den Organismus. Jetzt nimmt man die Hand raus, trocknet sie ab und legt sie wieder nebeneinander. Dann passiert die Gegenwirkung des Organismus und das macht der Organismus immer unabhängig von Homöopathie. Wie gesagt, auch zum Beispiel bei einer kalten Hand. Das heißt, die uneingetauchte Hand, die würde einfach so bleiben wie bisher und die Hand, die eingetaucht wird, gewesen ist, die wird heiß, ne, oder überwärmt sich. Das ist die Gegenreaktion des Organismus auf diese Unterkühlung. Und mit diesem Trick arbeitet die Homöopathie. Das heißt, ich habe eine Krankheit, die verschiedene Symptome macht und der Homöopath sucht ein Mittel raus, also das ist entweder eine Pflanze oder ein mineralischer Stoff. Es gibt auch tierische homöopathische Arzneien. Aber das macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Es geht einfach darum, dass diese homöopathische Arznei, wenn man die als gesunder einnimmt, genau diese Symptome verursacht, die mein Patient eben, der gerade vor mir sitzt, hat. Und dann gebe ich ihm dieses homöopathische Mittel und was macht der Organismus? Wieder ganz genau das Gleiche. Er bekommt einen Arzneireiz, nämlich genau die Symptome im Prinzip durch das homöopathische Mittel, die er selbst hat. Und der Körper macht eine Gegenwirkung und killt damit die eigentliche Krankheit, die im Organismus des Patienten besteht. Und das nennt man das Simile-Gesetz. Also die Homöopathie arbeitet mit dem Simile-Gesetz, das heißt, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Und eine Abweichung davon ist beispielsweise die Isopathie, da wird Gleiches mit Gleichem geheilt. Ist fast ein bisschen ähnlich zur Homöopathie, aber das kann man so als Beispiel auch nochmal ganz gut einfach rauspflücken, nämlich alten Patienten gibt man im Krankenhaus oft abends noch mal einen Kaffee, wenn die nicht einschlafen können. Ne? Und jeder, der einen Kaffeerausch schon mal hatte, der weiß, oh, das ist unangenehm, ne? Das Gegenteil von Einschlafen. Aber wenn der Organismus so runtergedrosselt ist, weil man einfach wochenlang im Bett liegt, und dann kann der nicht mehr einschlafen und dann gibt man oft einfach noch mal einen Kaffee, um genau diese Gegenwirkung im Organismus zu erzeugen. Und das ist hoffentlich so ein bisschen verständlich erklärt, wie die Homöopathie funktioniert. Was es da noch dazu zu sagen gibt, und das ist ja leider medial im Moment, das heißt leider, es ist medial ein leider falsch dargestelltes Thema. Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beweis, wie die Homöopathie tatsächlich funktioniert. Denn in den Arzneien selbst findet man keine Moleküle mehr der ursprünglichen Arznei, ja, des Ausgangsstoffs. Aber dass sie funktioniert und dass sie heilt, da gibt es total viele Studien. Und das wird eben medial leider überhaupt nicht kommuniziert, ja. Aber jeder, der sich so ein bisschen auf die Suche macht, kann da viel finden. Und auch, Meta-Analysen, also richtig gute Sachen. Auch in Amerika wurde schon viel früher viel darüber geforscht. Und es ist halt immer wieder das Thema, dass sie angezweifelt wird oder als Zuckerkügelchen-Therapie oder so. Genau.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es ja schon gerade sehr wichtig, bei der Homöopathie eben eine individuelle Anamnese zu erstellen, um dann tatsächlich auch die Wirkung der homöopathischen Arznei eben entsprechend einzusetzen. Also wir hatten ja vorhin diesen Vergleich zwischen diesen vorgefertigten Mischungen, die einfach eine große Bandbreite an Patienten in Anführungszeichen ansprechen sollen und eben eine individuelle Therapie, die dann ganz individuell auf die jeweilige Person abgestimmt ist und auch auf dieses Beschwerdebild ganz anders abgebildet werden kann.
Ja, viel genauer, ne? Genau. Ja, und was ist jetzt die Frage?
Sind Ihre Erfahrungen dahingehend, dass die meisten erstmal mit diesen vorgefertigten Mischungen einsteigen und dann im Nachgang zu einem Homöopathen kommen? Oder wie empfinden Sie das?
Also ich finde, es kommt total drauf an. Es gibt Patienten, die, also in meiner Praxis, ne, die therapieren ihre Kinder beispielsweise schon ganz lang mit homöopathischen Komplexmitteln und irgendwann stoßen sie an eine Grenze und dann gehen sie halt zum Homöopathen oder zur Homöopathin. Und das ist eine Patientengruppe. Es gibt aber auch Patienten, die sofort zu einem Homöopathen oder einer Homöopathin gehen, weil sie sagen, mir ist das alles viel zu heikel und ich gebe das ab. Ne? Soll der Fachmann oder die Fachfrau mal was machen. Ne? Genau. Und ich selbst, also es gibt viele Homöopathenkollegen, die einfach sagen, ihren Patienten sagen, die Komplexmittel sind total falsch und die verwuscheln alles, ne, und so weiter. Da gehe ich nicht so ganz konform damit, weil ganz oft bei so ganz alltäglichen kleinen Beschwerden kann man damit viel erreichen, ja. Und da muss man nicht gleich eine große Anamnese machen, sondern die ich sage jetzt mal, bei einem ganz normalen Schnupfen, der sowieso nach 10 Tagen geheilt wäre und er nervt aber, weil das Kind, zum Beispiel die Babys, die können ja nicht gut durch den Mund atmen, ne? Sprich, das bedeutet schlaflose Nächte. Und dann könnte man auch mal ein Komplexmittel geben und sagen, okay, dadurch kriege ich es möglicherweise schneller hin, weil das Baby ist ja nicht schwer krank und die Lebenskraft des Kindes würde sowieso den Infekt heilen. Ne? Und so würde man dann mit dem Komplexmittel einfach unterstützend ein bisschen schneller ans Ziel kommen, möglicherweise.
Ja, sehr interessant. Und wir wollen ja heute vor allen Dingen über das Thema Homöopathie in der Schwangerschaft sprechen.
Ja.
Und es ist ja in der Regel so, dass durch die Schwangerschaft einfach eine Arzneimittelgabe im Generellen sehr eingeschränkt ist, weswegen viele Frauen auch dann auf die Homöopathie zurückgreifen, weil das sich eben sehr gut mit einer Schwangerschaft verträgt.
Ja.
Und da würde es mich jetzt mal grundsätzlich interessieren, was man alles genau mit Homöopathie in der Schwangerschaft und Schwangerschaftsbeschwerden kurieren oder verbessern kann.
Eigentlich alles. solange keine bleiben, also solange nicht irgendeine Schädigung des Gewebes, ne? Also eine irreversible, eine nimmer zurücknehmende Schädigung im Organismus da ist, und das ist ja bei Schwangeren eigentlich nie der Fall, kann man ganz viel homöopathisch machen. Also ganz häufig leiden ja die Frauen unter einer ganz unangenehmen Schwangerschaftsübelkeit. Das ist nur ein Beispiel. Oder es gibt Hautprobleme oder das Gemüt verändert sich. Die Frauen werden sehr ängstlich, panisch, kommen so ein bisschen in eine Angststörung, haben Angst vor der Entbindung oder dass dem Ungeborenen schon irgendwas zugestoßen sein könnte. Ja, körperliche als auch psychische Beschwerden kann man echt gut mit Homöopathie behandeln. Und bei Schwangeren ist es genauso, wie Sie sagen. Da ist halt die andere Medizin oft schwierig zu geben oder überhaupt gibt es eine Kontraindikation, weil es eben auch auf das Ungeborene wirkt. Von daher ist es dann erst recht ein Versuch wert.
Und wann würden Sie einer Schwangeren empfehlen, einen Homöopathen aufzusuchen? Oder man kann das ja wahrscheinlich nicht so über einen Daumen peilen, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn man zum Beispiel jetzt mit langanhaltender Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen hat und sich da auch keine Besserung einstellt, wann würden Sie sagen, ist der Zeitpunkt gegeben?
Ich ermutige meine Patienten immer sehr auf ihr Gefühl zu hören. Und es gibt Patientinnen, die haben schon nach 3 Wochen das Gefühl, das ist nicht normal. Und die kann man überhaupt nicht damit trösten, dass es bestimmt nach dem 3. Monat rum ist. Ne? Erstens ist es nicht immer nach dem 3. Monat rum. Und wenn jemand so leidet, dann würde ich ihn auch niemals noch vertrösten. Das heißt, der eine Punkt ist halt, dass man sagt, okay, wenn es sich für den Betroffenen, für die Patientin, die Schwangere so anfühlt, dass es echt sehr belastend ist, dann würde ich immer sagen, sofort wir reagieren. Warum soll man da tapfer sein? Ne? Und das andere ist natürlich, wenn es dann tapfere Patientinnen sind, wo aber echt so langsam die Sache kritisch wird, weil die einfach gar nichts mehr bei sich behalten oder schon das Krankenhaus droht, ne, weil sie austrocknen. Also wenn es praktisch so ist, dass die Übelkeit der Frau überhaupt keine Möglichkeit mehr bietet, genügend Flüssigkeit und auch genügend Nährstoffe bei sich zu behalten und dann eben das Krankenhaus der nächste Schritt wäre, sprich Infusionen und so weiter, da wäre es auf jeden Fall ratsam, rechtzeitig zum Homöopathen zu gehen und sich da Hilfe zu holen, einfach weil man das da sehr gut, sehr oft abwenden kann.
Gibt es irgendwelche Kontraindikationen für Homöopathie? Also gibt es Fälle, in denen Homöopathie nicht anwendbar ist?
Bei Schwangeren ist es mir noch nie passiert. Grundsätzlich ist es so, wenn es eine krankheitsunterhaltende Ursache gibt, dann ist es auch mit der Homöopathie schwierig. Und das ist in meinen Anamnesen immer ein Punkt, an dem ich so für mich versuche, den Fall zu verstehen. Denn jetzt mal ganz einfach gesprochen, wenn Sie zu mir kommen, weil Ihre Knie aufgeschrappt sind und ich in der Anamnese rausfinde, dass Sie jeden Tag auf dem Asphalt mit den Knien krabbeln, dann kann ich das beste homöopathische Mittel raussuchen. Na, das wird nie heilen, wenn Sie jeden Tag wieder denselben Reiz setzen. Und so gibt es eben auch bei kranken Menschen krankheitsunterhaltende Ursachen, die sie manchmal gar nicht selbst wahrnehmen als solche. Und die muss man dann schleunigst unterbrechen, sonst ist keine Heilung in Sicht. Ne? Also das war jetzt ein sehr abstraktes Beispiel mit den Knien, aber ja, da gibt es ganz viel. Also und bei Schwangeren aber jetzt also zum Beispiel Alkoholabusus oder also irgendwelche Lebensstile, die eine Heilung verhindern. Ja, da ist es, finde ich, nicht in Ordnung. Genau. Also wenn man rausfindet oder wenn ich rausfinde in der Anamnese, dass es eine krankheitsunterhaltende Ursache gibt, dann bespreche ich das mit meiner Patientin und um daran zu arbeiten. Es wäre einfach unseriös, da zu sagen, ja, ich gebe Ihnen mal zwei Kügelchen und dann wird alles gut. Ne? Leider gibt es so Kollegen, aber ja, nee, also so arbeite ich nicht. Und ja, manchmal muss man eben an seinem Leben was ändern. Da reicht es nicht, nur irgendwie von außen einen Reiz zu setzen.
Genau, und daran ansetzen wäre es für mich. Oder ich denke, wäre es für die Zuschauer auch oder Zuhörer mal ganz interessant zu hören, woran erkennt man denn einen guten Homöopathen? Also gibt es einen Dachverband, an dem man sich orientieren kann? Gibt es Qualitätsstandards, Qualitätsmerkmale, wo ich genau weiß, okay, ich schaue auf der Webseite nach des Homöopathen oder der Homöopathin und informiere mich einfach da, dass ich wirklich weiß, worauf ich achten sollte, wenn ich noch nie irgendwie in Kontakt mit Homöopathie gekommen bin?
Finde ich eine super Frage, das ist nämlich wirklich wichtig. Ja, also, es gibt einen Verband, das ist der VKHD, Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands. Da lassen sich alle die Homöopathinnen und Homöopathen registrieren und sind zahlende Mitglieder, die schon mal allein praktisch für sich beschlossen haben, sich eine Organisation, einem Dachverband sozusagen anzuvertrauen. Also das ist schon für jetzt die Therapeuten dazu günstig. Und wenn jemand sagt, nee, das mache ich, dann ist es schon mal ein erster kleiner Hinweis, dass die oder derjenige es auch ernst meint. Ne? Ich würde mir auf den Homepages immer die Fortbildungen angucken. Und wenn das nur so kurze Wochenendsequenzen sind und davon vielleicht gerade mal eine Handvoll, dann wäre ich kritisch. Denn die Homöopathie ist eine mega, also ein riesengroßes Themenfeld. In der Naturheilkunde gibt es sozusagen zwei Hauptfelder, die man richtig studieren muss. Das eine ist die Homöopathie und das andere ist die traditionell chinesische Medizin. Und stimmt überhaupt nicht, da gibt es noch die Osteopathie. Es gibt noch mehr Riesenpakete, aber eben die Homöopathie ist nichts, was man an 6 Wochenenden lernen kann. Da würde ich kritisch sein. Und es gibt eine Stiftung, Homöopathie-Zertifikat, die heißt abgekürzt SHZ. Und die prüft unabhängig von den Schulen die Homöopathinnen und Homöopathen, die sich dort einer Prüfung unterziehen möchten. Und da bin ich auch im Qualitätszirkel, also in den Prüfungen dabei und ich bin da, wie gesagt, aktives Mitglied und wir versuchen praktisch einen relativ hohen, also einen eigentlich sehr hohen Standard festzulegen und die Prüflinge müssen sich einfach dieser schriftlichen Prüfung unterziehen. Manchmal gibt es auch noch eine mündliche, das kommt darauf an welcher Schule, ob man an einer akkreditierten Schule war oder nicht. Aber wenn man praktisch sieht auf der Homepage, der oder die Therapeutin ist bei der Stiftung Homöopathie-Zertifikat, dann ist es auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Obwohl dann auch da die Homöopathen wieder unterschiedlich arbeiten, aber das ist trotzdem erstmal ganz gut. Und dann kann man natürlich sowohl beim VKHD als auch bei der Stiftung Homöopathie-Zertifikat auf die Homepages gehen und halt Therapeuten in seiner Nähe raussuchen gezielt.
Und wie ist Ihre Erfahrung in den letzten Jahren? Gibt es immer mehr Gynäkologinnen, Gynäkologen, Kinderärztinnen, Kinderärzte, die mit Homöopathinnen und Homöopathen kooperieren? Also ist da eine gewisse Tendenz zu sehen oder ist das noch relativ unbekanntes Terrain?
Das ist überhaupt kein unbekanntes Terrain, aber ein nicht gern gesehenes. Und das liegt eben auch an dieser ganz aggressiven Anti-Homöopathie-Kampagne, die seit ein paar Jahren läuft. Und leider ist es so, dass viele Ärztinnen und Ärzte prinzipiell die Homöopathie ablehnen. Oder, ja, ist manchmal ganz lustig, einerseits sagen sie den Patienten, das nützt nichts. Einfach können sie auch einfach Zuckerkügelchen ihrem Kind geben, von der Kerwe sozusagen. Aber auf der anderen Seite dürfen die Patienten dann homöopathisch keine Therapien begleiten, weil das könnte die Therapie stören. Also ein Widerspruch in sich höre ich relativ häufig. Ne? Ich muss gestehen, ich bin ja hier in Ludwigshafen und habe mir auch noch nie die Mühe gemacht, weil ich irgendwie bisher noch, ja, also ich müsste mich auch viel mehr selbst vernetzen, um da eine richtig gute Antwort drauf zu geben. Denn ich kriege nur das mit, was die Patienten mir erzählen, wenn die wiederum den Ärzten erzählen, dass sie bei mir waren. Ne? Manche finden es ganz okay, da wird so geduldet und manche raten halt einfach ab. Es gibt auch Ärzte, die wissen inzwischen, dass ich eine gute Arbeit mache, aber es liegt auch an mir. Ich habe mich noch nie so richtig darum gekümmert, mir da ein Netzwerk aufzubauen.
Ja, das überrascht mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil wir beide uns ja auch dadurch kennengelernt haben, dass wir bei Ihnen in Behandlung waren.
Stimmt.
Mit der Tochter und uns das wiederum von unserer Kinderärztin empfohlen
wurde. Ja.
Uns sehr ans Herz gelegt hat, dass sie aufzusuchen bezüglich der Problematik, die wir eben damals mit uns
getroffen
hatten. Und genau, ich das einfach eine sehr schöne Ergänzung fand.
Voll, ja.
Ich aus persönlicher Erfahrung einfach nur Ihnen recht geben kann, was für große Erfolge die Homöopathie erzielt. Und ist deswegen umso schöner finde, dass wir eben heute hier zusammensitzen, um über das Thema nochmal zu sprechen. Und eine Art Bewusstsein vielleicht auch nochmal zu schaffen, dass die durchaus ein Mittel der Wahl sein kann, wenn es eben Probleme gibt, die man gerade in der Schwangerschaft oder bei kleinen Säuglingen nicht einfach mit anderweitigen Arzneimitteln bekämpfen könnte.
Ja, das ist absolut so. Und die zwei Kinderärztinnen in Kaiserslautern, die sind auch eine große Ausnahme, ne? Von der einen, die Sie jetzt meinen. Die sind einfach Homöopathie-Kolleginnen, ne? Und die kennen mich. Und ich finde auch, dass es so cool wäre, wenn man sich ergänzen würde. Ich persönlich bin auch ein Riesenfan von Schulmedizin. Komme aus der Schulmedizin und sehe immer wieder, wie unglaublich toll da auch Erfolge und Leben gerettet werden. Nur auch da gibt es eben Grenzen. Und ich finde halt grundsätzlich, man muss seine Grenzen kennen. Und ich finde, ja, manchmal hat die Schulmedizin nur als Beispiel mal Hautekzeme, ja, oder die 3-Monats-Koliken beim Neugeborenen und so weiter. Es gibt so viele Beispiele. Da gibt es so 1-2 Sachen, die dann ausprobiert werden. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann muss man halt durch die Zeit da durch oder so, ne? Oder beim Hautausschlag wird halt eine Cortisoncreme gecremt und das funktioniert genau so lang, bis man sie dann halt mal weglässt und dann kommt alles von vorne oder stärker. Und ja, da fängt halt mein Aufgabengebiet an. Ne? Solche Patienten, die treffen dann halt hier in meiner Praxis ein und dann kann man eben da homöopathisch total viel machen. Ein Blinddarm, einen akuten, den kann ich homöopathisch nicht operieren. Ne? Ich kann Bauchschmerzen heilen, aber ja, wenn es eben darum geht, jetzt muss man was rausnehmen, dann schicke ich die Leute natürlich zum Schulmediziner und so hat jeder seine Kompetenzen.
Was ich sehr anschaulich fand bei Ihnen, war die Erfahrung zu machen, dass wir wirklich, ich glaube, als wir zu Ihnen gekommen sind mit unserer Problematik, schon sehr nah am Rand der Verzweiflung waren und sich das innerhalb von Wochen, Monaten so gebessert hat, dass wir, wenn wir jetzt zurückblicken, manchmal sagen, wir können uns schon gar nicht mehr vorstellen, wie schlimm das gewesen war damals und uns auch gar nicht vorstellen, wie gut sich das hat behandeln lassen, weil wir zuvor eben ganz lange irgendwie nicht genau wussten, was sollen wir tun, wo liegt das Problem und man ja dann doch schnell mal vertröstet wird von wegen, wie Sie es eben gerade auch gesagt hatten, ja gut, das ist vielleicht eine Phase und da muss vielleicht jedes Elternpaar durch und vielleicht könnten Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wir hatten es vorhin ja schon mal angerissen, wann würden Sie wirklich von der Phase sprechen und wann würden Sie sagen, tun Sie was, gehen Sie aktiv vielleicht auch auf die Kinderärzte zu, gehen Sie aktiv auf einen Homöopathen zu, kommen Sie in Bewegung und bleiben Sie nicht so lange in diesem passiven Modus und lassen es wirklich so bis zum Extremsten kommen.
Ja, das ist schwer pauschal zu sagen. Es ist ja oft das Problem, dass die Patienten, Eltern gar nicht tapfer sind im eigentlichen Sinne, sondern sie wissen gar nicht, dass es die Option gibt, ne? Noch einen Plan B zu haben. Und ja, das ist eigentlich meistens der Punkt, ne? Wenn man dann, was weiß ich, über eine Freundin oder eine Kinderärztin oder wen auch immer dann gesagt bekommt, hey, geh doch mal dahin, das war bei mir auch super, dann so plötzlich ein Lichtblick da. Da ist vielleicht diese Phase schon längst überschritten, wo man, also sagen wir mal so, da hätte die betroffene Person vielleicht schon längst eigentlich kommen können, wenn sie gewusst hätte, dass es da auch noch eine Möglichkeit gibt. Ja? Und ich finde immer dann, wenn man das Gefühl hat, man schafft es jetzt nicht mehr gut oder oft hängt es ja auch damit zusammen, wenn Kinder Beschwerden haben. Also ich habe selbst 3 Kinder, es sind inzwischen 3 erwachsene Töchter und ich kenne dieses Gefühl einfach total gut, dass man dann, man hat irgendwas und man fragt sich, ist das jetzt normal? Darf das sein? Entwickelt sich da was total in die falsche Richtung? Ist mein Kind schwerer krank? Ne? So diese Sachen, die kommen einem dann so, wenn es einfach bleibt und bleibt. Und da sollte man nicht zu lange warten, ne? Weil einfach so eine kleine Beratung, das ist ja auch kein großes Ding. Ne? Dann kann man vielleicht, kann dann der Homöopath oder die Homöopathin schon sagen, nee, da müssen wir was tun. Das ist nicht normal. Oder machen Sie mal die und die Maßnahme, gar keine Homöopathie. Ich finde gar nicht, dass man das immer machen muss. Ne? Aber manchmal halt schon. Aber manchmal ist auch schon den Patienten geholfen, wenn man 1, 2 Tipps gibt und sagt, ja, das und das könnte jetzt als nächstes passieren. Und wenn es dann so eintritt, dann sind die Eltern trotzdem, fühlen sich dann 2 Wochen anders an, wie unbegleitet. Ne? So.
Absolut. Könnten Sie vielleicht einmal ganz kurz umreißen, wie so eine Behandlung aussieht, also wie der Ablauf ist, wenn man zurückkommt und dann das erste Gespräch mit Ihnen hat, wie geht es dann weiter?
Ja, also die Patienten rufen mich an und schildern kurz, dann frage ich schon kurz ab, um was es sich handelt. Wenn ich denke, dass ich da was tun kann, dann sage ich, okay, machen wir einen Termin aus. Dann schicke ich den Patienten per E-Mail so einen homöopathischen Fragebogen für die Kinder zum Ausfüllen. Das ist jetzt überhaupt nichts Großes, aber so ein paar Kleinigkeiten müssen dann aus Zeitspargründen immer erfragt werden in der Anamnese. Und dann kommen die Patienten mit dem Kind. Ich untersuche die Kinder auch oft, wenn sie es tolerieren und wenn es nötig ist. Ne? Und ich will das Kind auch sehen, wie es sich verhält, wie es aussieht. Ne? Und dann besprechen wir in einer Anamnese, die so ungefähr 1 Stunde dauert, selten länger, manchmal ein bisschen kürzer, die Problematik. Dann gehen die Patienten nach Hause samt Kind und dann fängt für mich eigentlich erst die Arbeit an, denn dann mache ich eine Fallanalyse. Das heißt, die Symptome, die ich aufgenommen habe und unter denen das Kind leidet, für die suche ich eben eine Arznei. Und wenn ich die rausgesucht habe, dann melde ich mich wieder telefonisch bei den Eltern und teile ihnen mit, welche Arznei wir eben benötigen und wie sie dann gegeben werden muss. Das ist der erste ganz wichtige Teil, sozusagen die Basis. Und das Zweite, was eben auch sehr wichtig ist und worauf ich sehr viel Wert lege, ist dann die Eltern zu begleiten. Das heißt, die bekommen die Arznei, kriegen gesagt, wie sie die geben sollen und nach einer Woche, spätestens 10 Tagen, telefonieren wir. Sie müssen nicht jedes Mal wieder hier auftauchen und wieder eine Stunde ihrer Lebenszeit investieren, sondern es ist dann meistens so ein Follow-up von 5 bis 10 Minuten, wo ich anhand, da frage ich dann alle möglichen Sachen und daran kann ich erkennen, ob wir auf einem guten Weg sind. Manchmal muss man die Dosierung der Arznei anpassen, manchmal muss man auch ein Päuschen machen. Es gibt sehr empfindliche Patienten, die dann schnell überdosiert sind und ein bisschen die Symptome der Arznei entwickeln. Man nennt das Erstverschlimmerung oder Arzneimittelprüfung. Dann macht man eine Pause und so begleite ich meine Patienten, bis dann also die Abstände werden dann irgendwie automatisch größer, wenn die Sache läuft. Ne? Manchmal, wie gesagt, muss man auch das Mittel nochmal wechseln oder es entstehen plötzlich Dinge im Vordergrund, die davor total in den Hintergrund getreten waren, weil sie einfach nicht so schlimm waren. Dann würde man eine sogenannte Zickzack-Kur machen. Also wenn das eine weg ist, käme das nächste. Ja, so ist die Vorgehensweise. Und ich habe in meiner Praxis viele Familien, die ich einfach, da begleite ich die Kinder und inzwischen auch die Geschwister und Eltern so irgendwie ein ganzes Familienleben lang. Und das heißt einfach, dass sie mich kontaktieren, wenn was ist. Aber oft ist nicht so viel, weil Kinder, die ja gut begleitet werden, sich oft sehr gut entwickeln.
Ja, sehr, sehr schön. Und wenn man jetzt mal die Säuglinge als Gruppe sieht, was sind die häufigsten Themen, die aufploppen, wenn Eltern in ihre Praxis kommen?
Genau, da kann ich ganz schnell antworten, da muss ich gar nicht lange nachdenken. Das sind zwei Sachen. Das häufigste sind Bauchschmerzen und Schlafstörungen. Und oft hängen die auch miteinander. Ne? Aber nicht immer. Manchmal können die Kinder einfach nicht zur Ruhe finden. Schlafen nachts nicht, kriegen wie so Schlafschrecke oder Nachtschrecke. Und dann gibt es eben diese schrecklichen 3-Monats-Koliken oder überhaupt Nahrungsunverträglichkeiten. Es gibt oft schon von Geburt an eine Schieflage im Darm, die man eben genau angucken sollte, wenn es nicht gleich besser wird, schnell besser wird. Und aber Bauch und Schlaf sind so die zwei Hauptthemen. Dann gibt es noch Kinder, die zu wenig zunehmen, habe ich auch schon öfter mal gehabt. Die kann man super homöopathisch begleiten. Ist im Prinzip auch oft eine Darmursache, ne? Aber ja, die Eltern kommen natürlich einfach, weil die Kinderärzte sagen, das Kind nimmt zu wenig zu. Und ja, was noch? Ja, bei den Säuglingen Haut. Ja, es gibt leider schon Kinder, ganz kleine Babys mit schlimmsten Hautekzemen, ja, die habe ich auch in meiner Praxis.
Ist es denn sinnvoll, wenn ich das mir jetzt anhöre, kam bei mir gleich der Gedanke, wäre es nicht dann sinnvoll, schon in der Schwangerschaft eine homöopathische Begleitung prophylaktisch vielleicht in irgendeiner Form zu gestalten, um jetzt nicht wirklich schlimmen Dingen vorzubeugen, sondern einfach um vielleicht die Darmgesundheit von einem selbst als Schwangere zu unterstützen und dadurch vielleicht auch die Darmgesundheit des Kindes zu fördern. Also wie sind da Ihre Erfahrungen?
Das ist eine super Frage, weil die ist ganz wichtig und liegt mir auch sehr am Herzen. Also homöopathisch, prophylaktisch arbeiten halte ich für Quatsch. Denn das ist so ein bisschen der Nachteil von der Homöopathie. Die arbeitet ja mit den Symptomen des kranken Menschen und darüber finde ich die richtige Arznei raus. Sprich, wenn ich nicht genau weiß, wie die Symptome sein werden, denn Bauchschmerzen sind bei jedem anders oder Hautekzeme sind bei jedem anders, dann kann ich auch keine Arznei geben. Aber ich denke eben, es ist ganz wichtig auch zu sehen, es ist nicht immer nur Homöopathie, es gibt eben noch so viel anderes. Und ja, zum Thema Darm ist es ganz wichtig, dass man da, da kann man prophylaktisch was tun. Sprich, wenn Schwangere schon ja, während ihrer Schwangerschaft gucken, wie ist denn meine Verdauung, wie ist die Zusammensetzung der Bakterien in meinem Stuhl, die gibt wiederum Rückschlüsse auf das Zustand des Darms. Und da dann mit einer probiotischen Kur ganz gezielt ja, was tun, dann ist meine Beobachtung, dass die Gesundheit des Kindes, ja, man kann natürlich sagen, ja, man weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, aber letztendlich glaube ich, bin ich mir sicher, dass das eine total positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes hat und auf die Darmgesundheit. Die Darmgesundheit ist meistens der Schlüssel zu allem. Dort wird 80% des Immunsystems gebildet. Ne? Die Nervenverbindungen zwischen Gehirn und Darm sind die allermeisten im Vergleich zu den anderen Organen. Also Darm ist einfach so ein Schlüsselding. Und da mache ich auch viel mit meinen Patienten.
Jetzt hatten Sie vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ganz viele Probleme der Säuglinge eigentlich auf eine Darmproblematik zurückzuführen sind.
Ja, leider.
Dass man zum Beispiel ein schlechtes Hautbild damit in Verbindung setzen kann, genauso wie vielleicht einen unruhigen Schlaf oder gar kein Schlaf, der phasenweise eintritt. Wie würde denn da eine Behandlung aussehen? Natürlich mal ganz allgemein gefasst, um da ein Gefühl zu bekommen, wie Sie arbeiten.
Ja, also ich arbeite da meistens so, dass ich die Schrauben von zwei Seiten anziehe. Das eine ist, ich versuche immer eine ordentliche Anamnese zu machen und am Ende zu entscheiden, habe ich genügend Symptome, um gutes homöopathisches Mittel rauszuarbeiten. Das würde ich immer machen, wenn es nicht um Prophylaxe, sondern schon um Beschwerden geht. Ne? Und das andere wäre, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es massive Störung ist, dass ich den Stuhl untersuchen lasse. Man kann auch Blut untersuchen, würde bei Neugeborenen überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Mache ich dann bei älteren Kindern oder Erwachsenen, wenn es um so Unverträglichkeiten und so geht. Ja, man würde den Stuhl untersuchen. Da kann man, wie gesagt, erstmal die Zusammensetzung der Bakterien überprüfen. Und man kann aber auch schon Entzündungsmarker mitmessen und sehen, ist da wirklich bei dem kleinen Würmchen schon eine Entzündung im Darm. Und da gibt es total beeindruckende Studien oder Zahlen. Ich arbeite sehr eng mit dem Institut für Mikroökologie in Herborn zusammen. Da ist ein Kinderarzt, der Dr. Schmidt, der unglaublich viele Neugeborenenstühle untersucht hat und sagt, also eine schlimme Anzahl von Stühlen hatten schon Entzündungszeichen. Und tatsächlich hatte man früher immer gelehrt, dass der Darm eines Kindes steril ist. Natürlich ist er das nicht, sondern ja, leider schon immer mal wieder entzündet, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Also sprich, im Uterus ist da schon, gerät da schon was in Schieflage.
Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das auch so ganzheitlich betrachtet werden kann. Und dass Sie hier ja letztlich nicht nur für die Homöopathie als solche plädieren, sondern auch versuchen, ein breites Spektrum aufzubauen. Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie arbeiten da mit zwei Stellschrauben.
Aber jetzt bei solchen Fällen, ne?
Aber ich denke, das ist schon sehr interessant, auch einfach nochmal, um sich zu veranschaulichen, wie eben so eine Beratung ablaufen kann. Also dass es eben nicht nur darum geht, ein passendes homöopathisches Medikament zu finden. Natürlich geht es darum, wenn das Beschwerdebild akut ist, aber dass es einfach auch so vonstatten geht, zumindest habe ich das jetzt so aufgefasst in diesem Gespräch, dass es eben ein ganzheitlicher Genesungserfolg bringt. Also dass man eben versucht, auch langfristig den Erfolg zu halten, der jetzt temporär durch die homöopathische Medizin so toll eingesetzt hat.
Genau, also wenn jetzt zum Beispiel eine Fehlbesiedlung im Darm die krankheitsunterhaltende Ursache ist, dann ist es schon möglich, wenn man gute Symptome hat bei dem Patienten oder Patientin, nur Homöopathie zu machen und den Patienten zur Heilung zu bringen. Bloß bei Neugeborenen, da hat man oft nicht so viel. Die Eltern berichten, nachts krümmt sich das Kind, nachts pupst das Kind, ja, oder hat ein hartes Bäuchlein oder es trinkt zu schnell und hastig. Aber die Informationen reichen manchmal leider nicht aus, um sozusagen, ja, das 100% ähnlichste Mittel rauszusuchen. Das heißt, da macht es einfach Sinn, klar, Homöopathie, und da arbeite ich schon so genau, wie ich kann, und ich kann, glaube ich, Homöopathie wirklich gut, aber ich denke dann immer, ja, schnell zum Ziel kommen. Jede Nacht, die man da durchschläft als Eltern, ist schrecklich, ich weiß das, und ja, deswegen denke ich, macht es da Sinn, absolut nicht zu denken, oh, die Homöopathie, die macht es schon alles, sondern ja, was kann ich eben noch tun? Wo kann ich noch eingreifen? Und manchmal ist es Ernährungsberatung, manchmal ist es Darmsanierung oder beides, manchmal nur Homöopathie, ganz individuell.
Welche Aspektpunkte, weil Sie das gerade angesprochen hatten, greifen für Sie denn bei einer Ernährungsberatung? Also gibt es da was, was Sie den Eltern oder generell Ihren Patienten ans Herz legen?
Meinen Sie jetzt bei den Schwangeren oder bei den Kindern?
Also es geht mir jetzt eher darum, Sie hatten ja als dritten Punkt noch das Thema Ernährung, Omega-3-Fettsäuren, Mikronährstoffe, Vitamine. Ob Sie da halt vielleicht jetzt einfach noch was sagen möchten. Und ich habe jetzt zu schlafen, aber es ist
ja, verstehe. Jetzt kapiere ich es. ja, also die Ernährungsberatung, die mache ich oft bei Schwangeren, ne? Weil viele Frauen sind auch unsicher, kriege ich meine Nährstoffe alle, die ich brauche für mein Ungeborenes. Und da empfehle ich, also nicht nur bei Schwangeren, auch so, öfter mal im Blut ein Mikronährstoffprofil zu messen. Ich nehme meinen Patienten, wenn sie das möchten, auch mal Blut ab. Man kann die Omega-3-Fettsäuren, die sind ein Riesenthema für die Gehirnentwicklung des Ungeborenen, ne? Da kann man auch ein Diagramm messen, also praktisch ein, ja, einfach gucken, wie viel Omega-6 und wie viele Omega-3-Fettsäuren sind im Blut. Da würde ich auf jeden Fall jeder Frau, eigentlich auch jedem Patienten, dazu raten, Omega-3 gegebenenfalls zu substituieren und je nachdem auch eben die ein oder anderen Nährstoffe. Und Ernährungsberatung, das ist halt so, wir leben in einem totalen Überfluss und trotzdem ernähren wir uns oft ungesund. Ungesund in dem Punkt, dass der Organismus die Sachen, die wir ihm geben, nicht so richtig gut verwerten kann. Und dazu gehören die großen Eiweiße wie Gluten und Milcheiweiß, ne? Das sind riesige Themen, wo wirklich viel mehr Leute Probleme haben, als sie selbst wissen. Und ja, warmes Essen ist immer vorzuziehen vor kaltem Essen. In Asien isst kein Mensch kalte Brote mit Wurst oder Käse. Die langen sich total an den Kopf, wenn sie das hören oder sehen. Ja, also da mache ich jetzt keine richtige Ernährungsberatung, dass ich jetzt auf die Idee käme, einen Essensplan zu erstellen für die Kunden, sondern eher geht es mir darum, was tut mir gut, was kann ein Organismus gut verwerten, ja, was macht Sinn.
Ja, ich denke, den Ansatz, den Sie hier jetzt gerade aufgezeigt haben, der passt ja auch ziemlich gut zum ayurvedischen Ansatz, ja, weil da auch immer so die Komponente Magen, Darm, vor allen Dingen Darm, als Gesundheitsfaktor in die zentrale Rolle rückt und dann eben die Ernährung entsprechend darauf abstimmt. Und genau, das ist einfach auch nochmal sehr interessant zu hören, dass Sie da doch auf Ihre eigene Art und Weise sehr angelehnt an dieses System, würde ich fast sagen, arbeiten.
Ja, also das ist noch immer sowas in meinem Hinterkopf, da noch eine Ausbildung zu machen. Aber ich habe schon so unendlich viele Ausbildungen gemacht. Im Moment habe ich dazu keine Kapazität. Aber ja, auch aus Eigeninteresse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass allein nur durch Ernährung der Organismus so super gesund gehalten werden kann. Und das ist ja nichts anderes. Wir nähren ja unseren Darm, ne, unsere Zellen über das, was wir essen. Und Ayurveda oder traditionell chinesische Ernährungslehre, die sind in vielen Dingen sehr ähnlich, zum Beispiel in der Verwendung von gezielt von Gewürzen. Und das ist schon ein Riesenthema. Und ich bin mir sicher, da können wir noch viel lernen. Ja.
Ja, ich bin ja auch gerade dabei, die Ausbildung diesem Kindergesundheitscoach und Frauengesundheitscoach zu machen. Und da geht es ja eigentlich auch genau, also mir geht es vor allen Dingen auch so um diese Thematik hier auch dann in der Hebammenpraxis oder in unserer Arbeit, eben diese ganzheitliche Komponente mit reinzubringen. Deswegen passt es mit Ihnen auch so super gut, weil ich einfach denke, da kann man ja auch immer wieder eine Brücke schlagen, wenn man merkt, also klar, das Ayurvedische, das ist ja ein Ansatz, aber das ist, denke ich, wie eine Darmsanierung. Das ist was Langfristiges.
Das ist nichts, was man mal gerade so schnell macht.
Genau, also klar, man wird Erfolge merken, aber diese Akutzustände, denke ich, kann man vor allen Dingen mit dieser homöopathischen Unterstützung super gut ins Lot holen. Zumindest war ja jetzt so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Und das hatten Sie ja vorhin
auch. Ja, ist oft so.
Das bringt einfach eine unglaubliche Ruhe rein. Und genau, deswegen finde ich das total spannend und
richtig. Aber sagen Sie doch, dass Sie das auch, dass es gerade genau passt zu dem. Ich finde es ja so mega. Ich würde mir das so wünschen, dass Sie in meiner Nähe wären, weil das ist genau das, was ich halt meinen Patienten, Babys auch gerne empfehlen würde. Ne? Also das wissen einfach viele, wollen das Beste für ihr Kind und denken, wenn ich dem Joghurt fütter und kalte Milch und so, dann tue ich was Gutes, weil es wird ja auch oft von den Kinderärzten so kommuniziert.
Oder eben kalte Kuhmilch, die ja dann irgendwann als Ersatz für Muttermilch gegeben wird, was ihr dann kalt und dann Kuhmilch, so ein
Katastroph
ist. Ne? Und das ist schon sehr schwierig. Und wenn ich jetzt auch so reflektiere, als dass wir dann so drüber gesprochen haben, wie schnell man zum Beispiel auch mit glutenhaltigen Getreiden dann einfach in so eine Kinderernährung einsteigt, wo es eigentlich super tolle Alternativen, also jetzt fällt mir das so auf, wo ich immer so denke, hey, es gibt so viel tolle Sachen, wie man einsteigen könnte, auch viel achtsamer einsteigen könnte, aber man mutet den Kleinen ja dann echt schon so die volle Portion zu und klar, wundert sich dann, warum das irgendwie schief geht.
Ja, und es gibt ja auch Kinder, die vertragen das, ne? Die können das tolerieren, aber es gibt eben auch ganz viele Kinder, die das nicht tolerieren. Und das, was halt traurig ist, ist, dass dann die Kinderärzte da oft keinen Bogen schlagen, sondern schnell ein paar Untersuchungen und dann ist alles in Ordnung und dann ist das Kind halt so. Ne? Das ist halt
recht, weil im Ayurvedischen sagt man ja eigentlich bis zu einem Jahr nur Muttermilch. Und danach eine ganz sanfte Einführung in die Beikost, aber auch ganz gezielt auf das Kind und gar nicht so, wie es hier ist, mit 1000 Gläschen-Varianten und einer exotischen Fruchtkomposition, sondern wirklich sehr, sehr behutsam und achtsam und auf das Kind irgendwie ausgerichtet. Und ja, ich finde, es fehlt uns einfach. Und deswegen, finde ich...
Ja, manchmal ist weniger mehr, ne?
Ja, absolut, absolut. Gibt es denn irgendwas, worüber Sie noch gern, also was ich jetzt bis jetzt noch nicht so abgefragt hatte oder in unserem Gespräch noch nicht so zum Tragen kam, was wir noch einfließen lassen könnten?
Mir fällt jetzt nichts ein. Bestimmt gäbe es noch das eine oder andere, aber ich denke, das, was, glaube ich, ganz gut rübergekommen ist, ist eben die Möglichkeiten, noch parallel was zu tun für sich als Schwangere oder für die Babys. Und vielleicht kommt so eine Ermutigung rüber, na, zu tapfer durchzuhalten im Sinne von, der Arzt hat gesagt, ne? Ich plädiere immer für das Selbstdenken.
Ja.
Also insgesamt ist einfach zu sagen, dass diese, dass mir ganz wichtig ist, dass man auf jeden Einzelnen, egal ob das jetzt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes oder ein Baby ist, eben individuell überlegt, was zu tun ist. Und es gibt in dem Sinne keine Schematherapie in meiner Praxis. Und ich halte davon auch nichts, sondern mir ist wichtig zu gucken, was ist zu tun bei jedem Einzelnen und da dann die entsprechenden Schritte zu gehen mit den Patienten.
Ja, sehr schön, Frau Ortbaul. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für das nette Gespräch. Ich hoffe, es gab vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ein paar aufschlussreiche Punkte. Wenn euch jetzt Fragen oder wenn bei euch Fragen aufgetreten sind, möchte ich euch dazu einladen, an uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Dann können wir die gerne nochmal beantworten. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns. Und wünsche Ihnen, Frau Ortfaul, einen schönen Tag und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung und ja, ebenso alles Gute.
Tschüss.